Podcast, das Spezial.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer weiteren Spezialepisode unseres Podcasts. Wir hatten es ja angekündigt, nach der langen Sommerpause, in der ihr so lange auf neuen Content warten musstet, haben wir uns vorgenommen, euch jetzt gleich mehrfach zu beschallen. Und nach der Sonderepisode meines Kollegen Teve Schäfer bin ich jetzt an der Reihe. Ich bin Tobias Weckenbrock und ich nehme euch mal mit nach draußen zu einer weiteren Podcast-Reportage. Ich habe mir zusammen mit einer Winzerin namens Tina Krachten den Weinberg in Castrop-Rauxel angeschaut. Ja, ihr hört schon richtig, es gibt tatsächlich einen Weinberg in Castrop-Rauxel. Der ist zu finden in Henrichenburg, direkt an der Stadtgrenze, so zu Herne und Recklinghausen-Suderwig. Und zwar zwischen der Emscher und dem Rhein-Herne-Kanal auf einem künstlich aufgeschütteten Berg, der entstanden ist in der Phase, als dort der Park fürs Emscherland hergerichtet wurde. Auf diesem Hang, der nach Süden ausgerichtet ist, gibt es Wein. Seit 2 Jahren wachsen dort insgesamt rund 6000 Weinreben, Weinstöcke, die irgendwann einmal reiche Frucht bringen sollen. Und da ich selbst auf diesem Weinberg noch nicht gewesen bin, habe ich mich da mit der Winzerin verabredet und mit Leuten, die dort ehrenamtlich mitarbeiten. Das ganze Projekt nennt sich Allmende Emscherland und ich war da und habe mit den Leuten gesprochen. Und weil ich Lust hatte, euch mitzunehmen, habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Also taucht ein mit mir in die Welt des Weines aus Castrop-Rauxel. Viel Spaß mit den nächsten rund 25 Minuten.
Also den unteren würde ich wegnehmen, weil das sieht so aus, als wäre das so ein Fremdtrieb.
Ja, ne? Ja, ja. Ja, lieber einmal fragen,
genau.
Bevor es keine Schrauben gibt. Ja.
Wir stehen auf einem Hang mit Blick auf den Rhein-Herne-Kanal, sind in Henrichenburg. Es ist Montag, 16.20 Uhr und wir, das bin ich, Moderator Tobias Weckenbrock, hallo erstmal, und Uwe, wie wir gerade schon hören konnten. Und der Uwe, der stellt sich jetzt mal vor und dann kommen wir auch ins Gespräch darüber, warum wir eigentlich hier stehen. Hallo Uwe, hier ist ja das Wort auf du, glaube ich. Wer bist du denn?
Ja, ich bin ein Weinliebhaber, habe in der Vergangenheit über 20 Jahre in Regionen gelebt, im Süddeutschen, wo Wein angebaut wurde und wo ich auch gerne Wein konsumiert habe, aber nie in einem Weinberg gearbeitet habe. Und seit drei Jahren wieder zurück bin, hatte ich einen Aufruf im Radio gehört, wo man ehrenamtliche Leute sucht, die mithelfen, einen Weinberg anzulegen. Und da dachte ich mir, okay, jetzt bist du zwar nicht mehr im Süden, sondern im Ruhrgebiet, jetzt schlägst du zu und machst mit. Da habe ich mich gemeldet, zuerst in Herne-Giesenberg, und bei Herne-Giesenberg bin ich jetzt hier in Castrop gelandet.
So, genau. Aber wir sind jetzt im Emscherland und hier ist ja über Jahre ein neuer Park, der Natur- und Wassererlebnispark, errichtet worden. Und da hat man auch so einen Berg errichtet, also ein bisschen Gelände verschoben hier an den Rand des Rhein-Herne-Kanals und hat hier quasi so einen Südhang oder Südwesthang geschaffen. Und da stehen wir gerade drauf. Und was passiert jetzt hier gerade?
Ja, die Rebstöcke, die sind Anfang letzten Jahres gesetzt worden. Ungefähr 7000 Stück, und die müssen jetzt alle erzogen werden, weil wir wollen ja ungefähr in 4 Jahren Wein ernten, den Wein auf Flaschen ziehen und dann auch nicht nur selbst verkosten, sondern der Wein soll ja auch vermarktet werden.
So, und die sollen erzogen werden, das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 ehrenamtliche Erzieher und eine Chefin, die Winzerin, die Tina Krachten, die sie so ein bisschen euch so ein bisschen anleitet. Genau, wir sind ja auf du hier im Weinberg, und ich schaue mir das heute nur an. Was heißt denn Pflanzen erziehen oder Reben erziehen?
Ja, wir müssen jetzt darauf achten, dass von den Austrieben immer nur die kräftigsten, die stärksten stehen bleiben, damit die sich gut weiterentwickeln können und alle Kleintriebe, die, sagen wir mal, die Energie der Pflanze nutzen, dass wir die ausgeizen, wie man das so aus dem Gemüsebereich, Tomatenbau kennt, sodass alle Kraft in die Haupttriebe reingeht.
Das heißt, das sieht ein bisschen rabiat aus. Ihr schneidet jetzt hier die schönen grünen Zweige einfach herzlos ab, aber genau das ist der Plan, ne?
Es ist nicht herzlos, es ist mit sehr viel Verstand gemacht, weil nur die Schönsten und die Stärksten sollen überleben. Nach dem Motto, es kann nur einen geben, soll diese Rebe dann halt oder dieser Trieb dann wirklich kräftig nach oben wachsen, sodass da eine gute Grundlage für spätere Erträge gesetzt wird.
Jetzt Uwe, warum machst du das denn hier? Du hast schon gesagt, du bist Weinliebhaber, du musst ja hier jetzt richtig schaffen, also richtig anpacken. Das ist richtig Gärtnerarbeit. Eigentlich könnte man ja auch hier jetzt im Sonnenstuhl sitzen.
Ja, könnte man machen, aber gut, andere Leute gehen halt ins Studio und pumpen dort. Ich gehe halt hier in die freie Natur, bin in netter Gesellschaft, arbeite hier, habe gewisse körperliche Anstrengungen und freue mich hinterher, wenn ich was fertig habe. Und vor allem in 4 Jahren werde ich mich ganz besonders freuen, wenn ich den ersten Wein genießen kann.
So als Mensch aus Süddeutschland, du hast gesagt, du hast 20 Jahre dort gelebt, kann man da überhaupt mit gutem Gewissen Norddeutschen oder ich sag mal Nordwestdeutschen, vielleicht auch Westdeutschen Wein überhaupt genießen oder kommt über Mosel und Main eigentlich nichts, was da noch rankommt oder vielleicht den Niederrhein oder den Rhein oder wann, was auch immer?
Nun, die Welt ist schön, es gibt überall schöne Flecken und man kann im Prinzip nicht überall, aber an vielen Stellen kann man Wein anbauen und jeder Wein ist halt, findet einen Liebhaber, der ihm schmeckt. Und dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Das ist ja alles eine subjektive Entscheidung.
Es gibt ja schon Weine von der Emscher, zum Beispiel aus Dortmund, wo schon früher mit Frau Krachten zusammen, glaube ich, auch ein Weinberg angelegt wurde. Hast du den schon mal probiert?
Ja, natürlich.
Und wie ist der so?
Hervorragend.
Ehrlich jetzt?
Ja, nee. Und bitte?
Ja, Attila Krachten ruft von hinten, sie hört zu, genau.
Ich lobe, weil der schmeckt tatsächlich gut. Aus Dortmund wird Rotwein produziert oder in Dortmund wird Rotwein produziert. Und der ist also wirklich sehr schmackhaft. Und am Phoenixsee ist ja auch ein kleiner Weinberg, also ein Hobbyweinberg, nur 99 Stücke. Da wird ein schöner Rosé gemacht, ein Weißer gemacht, also die Phoenix-Weintraube dort. Und kann man sehr gut trinken. Also im Geschäft würde man schon einige Euros auf den Tisch des Herrn legen.
Okay, und das, obwohl es junge Pflanzen sind und obwohl man hier wahrscheinlich so von der Sonnenscheindauer viel weniger hat als im Breisgau oder an der Pfalz oder wo auch immer die möglicherweise besten Weine Deutschlands herkommen.
Ja, auch da gibt es Tropfen, die sollte man eher nicht getrunken haben. Aber es stimmt, es ist verwunderlich, aber es funktioniert und es sind ja auch spezielle Trauben. Es sind ja jetzt nicht die klassischen Spätburgundertrauben oder Weißburgundertrauben, sondern das sind auch schon Züchtungen, die extra für andere klimatische Verhältnisse entwickelt wurden und auch sogenannte Piwi-Trauben sind. Also pilzwiderstandsfähige Trauben, die dann hier mit unseren klimatischen Bedingungen klarkommen. Und von daher funktioniert das ganz gut.
Also hier kommen immer wieder Leute vorbei mit dem Fahrrad oder auch Fußgänger, die fragen, was macht ihr da, wer seid ihr, dürft ihr das? Das ist so ein bisschen hier wie so ein bisschen einfach mitmachen für alle, oder?
Genau, das ist ja ein sogenannter Mitmachweinberg, wo jeder, der Lust und Zeit hat, hier absteigen kann, mitmachen kann. Man braucht kein großes Wissen mitbringen, man braucht keine großen Fähigkeiten mitbringen. Man muss einfach nur Spaß an der Freude haben.
Wie viele Leute seid ihr denn so, die da ehrenamtlich mitwirken? Sehen wir hier den harten Kern, 5 Mann?
Der harte Kern ist da, es fehlen aber ungefähr noch 2 Männer und 3 Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wir haben ja auch noch Sommerferien, noch ein bisschen Urlaubszeit, genau. Und so, das genau. Kommt dazwischen. Genau. Und man ist ja auch nicht verpflichtet, einmal da gewesen, da muss man nicht jede Woche, alle 2 Wochen trefft ihr euch, glaube ich, ne? Dabei sein, oder?
Ja, genau. Ist freiwillige Basis, wenn Lust und Zeit hat, kommt. Und wenn man nur ein paar Stunden oder ein paar Minuten dabei sein kann, dann kann man auch kommen. Es zwingt an niemanden, ist alles freiwillig.
Lernt man dabei was?
Man lernt nette Menschen kennen. Man lernt viel über die Pflanze an sich kennen. Man lernt etwas über die Bodenbearbeitung. Wir sind ja alle so ein bisschen darauf ausgelegt, die Sache hier möglichst ohne Dünger zu bearbeiten, also ohne Kunstdünger zu bearbeiten, sondern es wird ja alles natürlich auf sogenannte Bio-Bewirtschaftung ausgerichtet. Und da lernt man auch eine ganze Menge, was man so im eigenen Gartenumfeld ansetzen kann und machen kann. welche Pflanzen welche Funktion mitbringen, was man am besten pflanzt, um halt den Boden aufzubessern, um die Wasserdurchlässigkeit zu fördern und Nährstoffe dabei zu bringen. Das sind alles so Dinge, die man hautnah miterlebt.
Jetzt sehen wir also die Kollegen, die hier den Bissschutz, das ist so ein Gitter, das um die jungen Triebe herum aufgestellt wurde, abnehmen. Dann geizt ihr da unten die Triebe aus, die ihr nicht mehr braucht. Und dann werden die Gitter wieder angebracht. Ich weiß nicht, was sind sonst die Arbeiten? Das ist alle zwei Wochen der Fall oder was macht ihr sonst?
Das ist jetzt erstmal die hauptsächliche Arbeit. Und alles andere, hier ist dann doch dieses Begleitgrün.
Sieht aus wie Gras, aber genau. Ist wahrscheinlich auch was, was zwischendurch mal geblüht hat oder blüht. Wir sehen auch ein paar Disteln, ein bisschen was anderes noch. Kräuter, die man auch so im Rasen vielleicht bei sich zu Hause im Garten wiederfindet, obwohl man sie vielleicht gerade nicht haben will.
Genau. Im letzten Jahr war es noch ein bisschen anders gewesen. Da war ja auch witterungsbedingt nicht möglich, dass man hier im Weinberg reinkommt.
Da war es sehr nass im Sommer
genau,
auch. Ne?
Ja. Genau. Und da stand das Kraut stellenweise so hoch.
Und so hoch, du deutest jetzt an, das kann man hier nicht hören, aber einen Meter ungefähr.
Ungefähr, ja.
Also weit über die Rebstöcke.
Genau, also von den Reben war nicht zu sehen. Und viele Menschen, die vorbeigekommen sind, haben dann gefragt, was ist das für ein Berg? Und ja, aber es wurde dann maschinell bearbeitet und wird jetzt ordentlich gepflegt und gehegt, sodass man auch erkennt, dass es ein Weinberg ist.
Okay, das heißt, zwischen den Pflanzen kann eine Maschine durchfahren. Man sieht auch hier so Reifenspuren von so einem Traktor oder was ist das dann?
Kleiner Mini-Trecker oder ein Mini-Nähwerk, Mähwerk, um halt das Grünmaterial dann zu schneiden.
Also es wird ein bisschen kürzer gehalten, auch regelmäßig quasi.
Ja.
Und im Winter ist man da auch beschäftigt oder ist da Ruhe? Ist November oder so?
Eigentlich Ruhe. Also für uns ist Ruhe. Frau Krachten hat sicherlich noch eine ganze Menge zu tun dann. Aber wir hier im Berg haben dann keine Arbeit.
Und dann geht es wieder los im Mai oder April? Oder?
Wenn die Witterung es erlaubt, so April, Mai, ja. Ja, eigentlich eher April.
Sehr schön. Was könnte ich denn noch fragen? Was ist denn noch wichtig zu wissen?
Also
wir gehen jetzt zu Tina Krachten rüber. Die will total gerne was zum Thema Weinbaueignung
des Ruhrgebiets.
Ah ja, genau. Da hatte der Uwe schon angedeutet, dass es an unterschiedlichen Standorten natürlich unterschiedliche Bedingungen gibt, aber dass auch das Ruhrgebiet funktionieren kann.
Ja, tatsächlich wird die Weinbaueignung in Europa seit über 100 Jahren mit Hilfe einer Temperatursummenformel bestimmt, dem sogenannten Hüglin-Index. Und während der Projektplanungsphase für den Weinberg hier habe ich mir die Mühe gemacht und habe diese Formel mal angewendet auf den Standort hier. Und zwar für die Jahre 2015, das war nicht so ein gutes Weinjahr. 2018, wissen wir alle, war sehr heiß. Und 2019. Und dabei kam raus, dass Castrop-Rauxel unter Einbeziehung der Hangneigung geeignet ist 2015 für Weißburgunder oder Müller-Thurgau. Und 2018, möchten Sie raten?
Ich kenne mich nicht aus.
Für Cabernet Sauvignon.
Okay, das ist also schon eine Rebe, die sehr viel Sonne braucht, oder was?
Das ist eine Rebe, die sehr viel Sonne braucht. Das ist eine Rebsorte, die man normalerweise vor 25 Jahren oder sowas eher in Südeuropa gefunden hat. Und wir wissen alle, dass die Jahre, in denen es überdurchschnittlich heiß ist, sich häufen. Insofern habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass hier das Ruhrgebiet Weinbau geeignet ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir in nicht allzu langer Zeit einen Standortvorteil haben gegenüber den etablierten Anbaugebieten. Einfach weil bei uns eben doch ein bisschen mehr Niederschlag fällt und wir hoffentlich die Dürreproblematik nicht so stark zu spüren bekommen wie die anderen.
Das heißt, die müssen schon bewässern zum Teil, weil sie sonst zu wenig haben, oder?
Na, also die Jungfelder müssen die bewässern, ja, definitiv. Und es ist ja aber auch so, dass man in der Landwirtschaft nicht davon ausgehen kann, dass man ewig einfach bewässern kann. Ich weiß nicht, also es ist ja so, dass die Grundwasservorräte in Deutschland zurückgehen. Jedes Jahr um 2,5 Kubikkilometer. Das verlieren wir jedes Jahr an Grundwasser, was nicht aufgefüllt wird. Das heißt, es ist absehbar, dass nicht mehr jeder unbegrenzt Zugriff auf Wasser haben wird.
Dabei haben wir hier den Kanal und die Emscher, da können Sie doch einfach ein bisschen was rausholen.
Ja, ich glaube, die Wasserlebewesen finden das nicht so geil, wenn wir dann ausgerechnet, weil wir wollen das Wasser ja auch nur in der Dürrephase und da geht es denen ja eh schon nicht gut. Ne? Da fallen ja eh schon irgendwie die Ufergebiete trocken, die sonst feucht sind und die haben eh alle Not. Ich glaube, das wird in Zukunft wird man den Wasserhaushalt viel, viel mehr über eine dauerhafte Bodenbegrünung und eine sehr vorsichtige, regenerierende Bodenbearbeitung lösen müssen. Und das ist das, was wir hier auch zeigen möchten mit dem Weinbau und auch mit dem Agroforstplan.
Wie hilfreich ist es, das so als Gemeinschaftsprojekt aufzuziehen? Oder ist es vielleicht eher eine Hürde, weil man da immer so viel erklären muss und immer wieder neue Leute kommen, die keine Ahnung haben? Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt von mir formuliert.
Naja, also man muss es schon wollen, ne? Wenn man jetzt nicht gerne redet, ist das hier sicher das falsche Konzept. Also man muss es schon mögen. Aber es zeigt sich sowohl in Dortmund als auch in Herne als auch hier, dass diese Weinbauprojekte ganz grundsätzlich immer die wirklich, wirklich netten Leute anziehen. Also es ist wirklich an jedem Standort einfach eine total nette Truppe und ich freue mich immer herzukommen.
Und die machen dann Arbeiten, für die man sonst jemanden bezahlen müsste, weil sie alleine könnten das ja auch nicht machen.
Ja, das ist richtig. Wobei das schon so, also in Dortmund-Barup, jetzt hier fehlt mir so ein bisschen noch die Erfahrung, aber in Dortmund-Barup ist es so, dass die Zeit, die Leute einzuweisen und das gemeinsam zu machen, ungefähr genauso lange ist, wie wenn ich das einfach alleine so wegarbeiten würde. Hier glaube ich tatsächlich, dass die Gemeinschaftsarbeit schon so ist, dass wir dadurch deutlich besser vorankommen in den Arbeiten. Das ist ja auch eine ganz andere Fläche. Und es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Vehikel, um das Thema Landwirtschaft und regenerative Bodenbearbeitung ein bisschen voranzubringen. Und also Boden als Ressource ist total wichtig und wir sehen das im Ruhrgebiet zu wenig.
Jetzt kommen aber wahrscheinlich auch Leute, die das eh schon wissen, oder? Sie haben gerade schon mal gesagt, das sind Leute, mit denen man gerne zusammen ist, also die Leute, die ganz ahnungslos sind, kommen ja wahrscheinlich auch nicht, um hier so eine Gemeinschaftsaktion mitzumachen. Ja?
Doch, schon mal, schon auch, ja. Also es ist schon, Wein ist schon irgendwie in der Wahrnehmung der Menschen ein bisschen was anderes als Garten. Also wir haben bei der Allmende tatsächlich ja auch den Allmende-Acker als Gemüsebauprojekt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eher Leute suchen. Und hier ist das nie ein Problem, dass zu wenig Leute kommen, sondern es ist eigentlich immer so, dass die Weinbauprojekte und die Mitmachaktionen viel Zulauf finden.
Vielleicht auch, weil es ein bisschen medienwirksamer oder spektakulärer ist.
Exotisch, ne?
Exotischer, genau.
Ich erzähle immer gerne, dass wenn ich zu Hause gefragt werde, was ich beruflich mache, also zu Hause ist Rheinhessen, und sage, ich bin Winzerin, dann ist die Antwort in aller Regel, du auch. Und hier habe ich dann sofort eine halbe Stunde Gespräch, weil es so besonders ist. Es ist halt schon noch neu in der Region. Und na, um darauf zurückzukommen, ich glaube, das zieht auch Leute an, die sonst vielleicht nicht so gartenaffin sind.
Jetzt sind wir ja schon ein, zwei Jahre hier am Start.
Das zweite jetzt nicht.
Was sagt denn die Winzerin jetzt? Ist das bisher ein Erfolg? Oder also jetzt wieder weg von der Mitmachaktion mehr zu dem, was hier wächst? Oder gab es auch Schwierigkeiten, die man nicht vorhersehen konnte?
Also tatsächlich ist das ist ja hier modelliertes Gelände. Und insofern ist das, was wir hier machen, absolute Pionierarbeit. Also ich kenne keinen sonst, der Weinbau auf modelliertem Gelände betreibt. Sondern
aber ist doch besser. Man kennt die Neigung, man kennt alles, was hier liegt und so. Ne?
Nein, modelliertes Gelände heißt ja, dass das natürliche Bodengefüge nicht da ist. Und das heißt, dass das Bodenleben erstmal wieder aufgebaut werden muss, weil das ja alles völlig durcheinander gewirbelt ist. Da ist ja, wenn dieser Hang hier, als der erstellt wurde, war ja nichts mehr an seinem Platz. Keiner, der im Boden wohnt, war noch in der Tiefe und an dem Ort, wo er hingehört. Das heißt, es musste alles wieder sich neu entwickeln. Das haben wir versucht voranzutreiben durch eine Dauerbegrünung von Anfang an. Und man merkt aber schon, dass das noch braucht und man merkt auch, dass bei der Erstellung von so einem Hang das Gelände einfach enorm verdichtet ist. Dagegen arbeiten wir auch mit einer Dauerbegrünung mit unter anderem mit Tiefenwurzlern an. Das wird aber, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, bis der Boden wirklich so ist, wie man sich den wünscht. Was aber natürlich auch wieder ganz nett ist, ne? Weil wir ja in Bearbeitung vertreten und vorantreiben wollen. Und dann ist das hier natürlich auch eine Stelle, wo man auch gucken kann, wie das funktioniert.
Aber dafür ist noch ein bisschen zu früh, um da jetzt eine Bilanz zu ziehen, habe ich richtig verstanden.
Ja, wobei ich mich, also ich suche ja dann schon auch immer den Austausch mit den Kollegen. Und als ich da so ein bisschen erzählt habe vom letzten Jahr, hat ein Öko-Winzer von der Mosel, den ich sehr schätze und der das schon seit Jahrzehnten macht, hat auch die Meinung vertreten, dass ohne diese hohe, hoch aufwachsende, flächendeckende Begrünung im letzten Jahr hier wahrscheinlich einiges an Verlusten zu beklagen gewesen wäre bei den Reben, weil die keine Staunässe mögen und diese hohe Begrünung dann schon den Wasserdruck ein bisschen weggenommen hat. So wie das auch gewünscht war.
Okay, und wie viele Reben sind verloren gegangen? Kann man da so einen Prozentsatz nennen?
Unter 10. Also 10 ist für uns so eine Hausnummer, das ist so, ab 10% kann man reklamieren bei der Rebschule und wir haben tatsächlich...
Aber die würde dann gucken, woran es liegt. Also die würde nicht sagen, Entschuldigung, wir schenken euch alles neu, genau. Sondern die würde genau gucken, was habt ihr falsch gemacht. Genau. Oder?
Die würde schon sagen, nee, also bei Staunässe, das machen euer wir Problem, nicht. Ne? Euer ja. Problem, genau. Aber wir sind da echt noch im grünen Bereich. Das passt alles, sind sehr gut angewachsen.
Was sagen jetzt die Winzer aus den Weinbauregionen? Gucken die sich das hier mal an? Interessiert die das? Oder sagen die, ja, die da oben haben eh keine Ahnung? Oder ich meine, jetzt kommen sie ja daher. Also insofern
kann man. Ich komme nicht nur daher. Ich bin ja auch Diplom-Ingenieurin Weinbau und Önologie und habe schon in den Anbaugebieten in der Pfalz vor allem gearbeitet. Von daher werd ich persönlich, stehe da nicht in Frage. Aber die stellen schon in Frage, ob hier Weinbau geht.
Und ich finde das schon ein bisschen, die schmunzeln das so ein bisschen weg. Wenn die,
ja, okay. Manche schmunzeln das so ein bisschen weg, wobei es da auch eine sehr schöne Geschichte gibt aus dem Betrieb, in dem ich als Kellermeisterin tätig, die Dortmunder Weine. Und dann kam der Jahrgang 2022 und der Rotwein, den ich da runterbrachte, der war wirklich wie gemalt, so ein sehr schöner Traum. Und als ich dann irgendwie so einen Monat später oder sowas angerufen habe und mal gefragt habe, wie der Wein ist, dann kam so, ah, ja, der Phönix, der ist so wie immer. Aber dein Rotwein, ey, da bin ich jetzt mal am Fass vorbeigelaufen. Der hat ja geduftet. Der ist okay.
den Wein, den es dann irgendwann mal hier gibt,
ja.
Den kann man nicht kaufen, doch, ist das richtig?
Doch. Das ist hier der erste Weinberg, von dem der Wein auch gekauft werden kann. Was Sie richtig in Erinnerung haben, ist, dass die Dortmunder Weinberge beides Hobbyweinberge sind und der in Herne auch. Und die Weine dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, aber für die Fläche hier haben wir Pflanzrechte und der wird ganz regulär zu kaufen sein, der Wein. Was für mich natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz ist. Ne?
Nee, Udo, passt nur eine Reihe rein.
Aber wenn man jetzt so einen richtigen Durst mal gewonnen hat durch unsere Reportage hier, wo ja. Kann man den denn probieren? Wenn man ihn schon nicht kaufen kann. Also ich meine, hier gibt es noch keinen Wein, also nur Pflanzen, keine Trauben, aber...
Wenn man den totalen Durst gewonnen hat jetzt durch die Reportage, dann kann man sich sehr, sehr, sehr gerne melden auf der Homepage der Almende Emscher Lippe EG. Dort bieten wir nämlich Weinbergsführungen an, bei denen man dann nebenbei auch den Wein probieren darf. Sozusagen zu Hause im Weinberg. Das ist nämlich das Einzige, was erlaubt ist bei Hobbyweinbau. Der entstehende Wein darf nur zu Hause getrunken werden.
Okay, aber auf Emscher Genossenschaftsveranstaltungen gab es auch schon mal so ein Fläschchen.
Das ist ja zu Hause.
Ah ja.
Sehr gut. Also tatsächlich ist die Weinkontrolle da dankenswerterweise recht kulant. Ja. Und alles, was Emscher Genossenschaft ist, wird toleriert. Da dürfen wir den Wein verkosten. Und wie gesagt, Weinbergsführungen bieten wir an. In allen Weinbergen, Barob, Phönix und auch hier. Und da ist der Wein dann schon mit dabei.
Okay. Jetzt irgendwie letzte Frage, wir hocken ja hier immer noch neben den Reben. Wie gefallen Ihnen die denn jetzt so im Schnitt? Also einige sind schon 2 Meter hoch gefühlt, andere nur 20 Zentimeter. Das ist natürlich klar, jede Pflanze wächst anders, aber wie ist so die Bilanz, wenn man jetzt heute drauf schaut?
Ich bin für die Schwierigkeit des Standorts bin ich echt zufrieden damit.
Also an anderen Standorten würde man mehr Wachstum erwarten?
Ich hätte an anderen Standorten hätte ich andere Ansprüche tatsächlich. Mhm. Aber dadurch, dass hier der Boden so schwierig ist und auch die Bewirtschaftung nicht so einfach zu organisieren war, weil wir einfach so weit weg sind, ne? Da ist die Infrastruktur nicht da. Und bin ich echt zufrieden damit, wie die sich entwickelt haben.
So, und dann müssen wir, wann ist hier die erste Lese? In 4 Jahren?
Ich denke, der Jungfernertrag, damit können wir so in 2 Jahren okay. rechnen. Und die erste richtige im Vollertrag wird der Weinberg in 3-4 Jahren sein.
Aber es kommen zwischendurch, wann ist das? Da kommen auch noch so Gestelle hier dran, Seile, die gespannt werden, also so wie man das kennt.
Winter machen, ja, genau.
Ach, diesen Winter schon?
Ja, ja. Ja, wenn man so einmal quer guckt, das ist ja jetzt notwendig. Ne? Da werden hier die Eisenstäbe werden an die Drähte gebunden, damit das richtig festen Halt hat.
Mhm.
Und die Reben sind ja jetzt über die Stäbe hinweggewachsen mhm. zum allergrößten Teil. Die brauchen jetzt mehr Halt.
Ja. Und das richtig dann mit Hammer und
nee, um
und
Gottes Willen, das ist mechanisiert.
Ah,
das
okay.
möchte man ja auch nicht machen. Also,
das macht dann eine Maschine.
Da kommt
der treibt hier Flöcke rein quasi.
Das ist
oder
total
was?
Spannend, weil die Reben auch nicht mit der Hand gepflanzt sind, weil da kriegt man, also das ist nicht vergnügenssteuerpflichtig.
Okay.
Und die
sind darum sind die auch so akkurat in Reihe und Glied und in gleichen Abständen.
Genau,
und so.
Die sind mit GPS gepflanzt und der gleiche Lohnunternehmer, der die Daten auch noch abgespeichert hat, kommt und setzt die Pfähle. Und was wir dann noch machen müssen, ist Drähte spannen. Das reicht auch an Arbeitskosten.
Okay, da kommen also Seile zwischen die Stäbe und daran wachsen später die Seitentriebe oder was? So ungefähr.
Das ist schwer so zu erklären.
Da ja, kommen, Mensch. Das,
der, na, das sieht am Ende halt aus wie im Weinberg in den okay. anderen Gebieten.
Ja, ja. Da stehen Moment. Wir nur als Ruhrgebietler ja so selten drin. Man soll die ja auch gar nicht betreten eigentlich. Darf man diesen eigentlich betreten? Ist das okay?
Darf man die, man darf nur nicht naschen. Okay. Da werden wir alle, da kriegen wir alle schlechte Laune natürlich. Ne? Wenn da irgendwelche Leute durchlaufen und sich bedienen. Das habe ich vor allem am Phoenixsee zurzeit. Das ist nicht so nett. Hier sieht man das so ein bisschen.
Okay.
Und so sieht das dann aus. Hier dazwischen sind die Pfähle. Die kommen hier in Reihe. Jede fünfte Rebe kommt frei. Und dann werden hier Drähte gespannt und dann wird das eine sogenannte Laubwand.
Okay.
Müssen Sie nochmal wiederkommen.
Ja, total gerne. Ist ja schön hier. Aber nur bei gutem Wetter. Nein, Quatsch.
Ja.
super. Ich habe wirklich tolle Eindrücke gewonnen. Und jetzt würde ich noch ein paar Bilder machen, die ich natürlich auch brauche. Ansonsten habe ich mich total gefreut, hier mit dem Uwe und der Tina eine Podcast-Sonderfolge produziert zu haben. Hier nach der Sommerpause sind wir auch ein bisschen in zeitlichem Verzug. Und jetzt will ich auch nicht weiter beim Arbeiten stören. Doch, gleich noch für Fotos. Aber herzlichen Dank an Tina Krachten und an Uwe.
Vielen Dank.
Das war sie jetzt also, unsere Sonderepisode vom Weinberg im Emscherland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich heiße Tobias Weckenbrock und mache einmal in der Woche zusammen mit Teve Schäfer den Podcast. Im Podcast gibt es eigentlich immer zum Ende einer Woche hin die Nachrichten der Woche, kurz und bündig zusammengefasst, aber ein bisschen auch mit Hintergrund und Tiefe versehen. Denn wir als Redaktion der Ruhrnachrichten geben dabei auch Einblick in unsere Recherche, in die Arbeit, in die, naja, Situationen, in denen wir von diesen Themen erfahren haben und geben auch so ein bisschen einen Eindruck da rein, wie unsere Haltung, wie unsere Meinung vielleicht sogar zu diesen Themen ist. Den Podcast können wir nur anbieten, weil wir auf ruhrnachrichten.de letztlich unser Geld verdienen. Das tun wir unter dem Label RN+. Unter RN+ verstehen wir die Inhalte, die wir nur kostenpflichtig unseren Usern zugänglich machen. Unsere User, das ist eine wachsende Community aus Menschen, die sich für Inhalte aus Castrop-Rauxel, ja, für das Leben in Castrop-Rauxel interessieren und bei uns, bei den Ruhrnachrichten, das beste lokale Angebot bekommen. Wir schauen ganz genau hin. Wir sind in allen Themenbereichen der erste Ansprechpartner in der Stadt und wir können das nur tun als Profi-Journalisten, wenn ihr bereit seid, dafür ein bisschen Geld zu bezahlen. Also, wir laden euch herzlich ein, RN Plus auszuprobieren und das geht jetzt ab sofort für 1 Euro bis Jahresende. Das heißt, wenn ihr jetzt 1 Euro in RN Plus investiert, dann werdet ihr ganz sicher nicht für die Zukunft des Journalismus in Castrop-Rauxel auf Jahrzehnte hin bezahlt haben. Aber ihr könnt uns kennenlernen. Also das Angebot hinter der Bezahlschranke. Und wenn es euch gefällt, dann kommen wir zu Anfang des kommenden Jahres mit einem interessanten Folgeangebot auf euch zu. Dann seid ihr Teil der großen und wachsenden Community und ihr seid mit dafür verantwortlich, dass es nach wie vor guten Lokaljournalismus in Castrop-Rauxel gibt. gestern, heute und in Zukunft. Ich danke euch hier an der Stelle fürs Zuhören und freue mich schon, euch bald schon mit weiterem Content auf die Ohren versorgen zu können. Ich heiße Tobias Weckenbrock und verabschiede mich jetzt aus dieser Folge mit einem herzlichen Glück auf.
Podcast, das Spezial.